Über Geld spricht man in der Schweiz nicht. Meine heutige Gesprächspartnerin ist allerdings eine Ausnahme. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Geld zu sprechen. Vor allem mit Frauen. Die Rede ist von Florence Schniedrig-Moser, Leiterin des Bereichs Private Banking und die erste Frau in der Geschäftsleitung der Zürcher Kantonalbank. Sie ist außerdem Vizepräsidentin vom Advanced Board. Florence ist heute bei uns im Studio und gleich werde auch ich mit Florence über Geld reden.
Durch die Decke. Der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Florence, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Alkistis.
Du hast uns einen Gegenstand mitgebracht, und zwar einen sehr süßen.
Ja, das ist ein Kässeli, wie wir sagen, ein schönes kleines Sparschwein. Das wurde mir vor Jahrzehnten von einer Freundin geschenkt. Und ich finde es sehr symbolisch. Natürlich geht es um Geld und wir sprechen ja heute über Geld. Aber es steht auch drauf, nur für mich. Und da geht es wirklich darum, dass ich sicherstellen möchte, dass Frauen, insbesondere Frauen, auch für sich selber, für ihre finanzielle Unabhängigkeit vorsorgen. Und in dem Sinne ist das ein Symbol für Geld, für Sparen, aber auch für Vorsorge.
Das Thema finanzielle Unabhängigkeit, ein sehr großes. Ich sehe aber, es ist noch ganz. Das heißt, du hast es nie kaputt gemacht um das
Nein,
Geld.
Weil das Geld auf der Bank ist.
Sehr schön. Du hast einen außergewöhnlichen Werdegang und er hat gestartet mit einer Entscheidung, Mathematik zu studieren. Also ich kann mir vorstellen, dass du damals im Studiengang nicht sehr viele andere Kommilitoninnen hast. Also wenn du mal in einer Vorlesung gefehlt hast, ist es sicherlich aufgefallen.
Das stimmt natürlich. Wir waren in der Minderheit als Frauen.
Also wie viele andere Frauen waren?
Also gleich? Beim Mathematikstudium waren es eigentlich erstaunlich viele, 30% immerhin. Aber ich war an der EPFL in Lausanne und an der ganzen Hochschule, der Technischen Hochschule dort, waren natürlich im Schnitt weniger als 10% Frauen. Also ich war sehr früh immer nur unter Männern, das ist richtig.
Und du bist doch in die Finanzwelt gelandet, später die erste Frau in der Geschäftsleitung von der Zürcher Kantonalbank. Wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Es ist eine große Ehre. Es ist eine tolle Chance, auch als Rollenvorbild zu agieren. Und es ist natürlich eine super spannende Aufgabe in einer tollen Bank. Also es gefällt mir hervorragend. Ich kann sehr viel bewegen bei Kundinnen und bei Mitarbeiterinnen und generell auch als Einfluss auf die Gesellschaft im Thema Financial Literacy für alle, junge, alte. Das ist eine gute Rolle, um dort Einfluss zu nehmen.
Genau, und ich weiß, wie leidenschaftlich du bist über Frauen und Finanzen. Und ich sehe mit diesem süßen Schweinchen, dass du eigentlich ziemlich früh den richtigen Umgang mit Geld gelernt hast. War das so?
Ja, ich habe früh gelernt, dass Sparen wertvoll ist und habe auch aber erst, als ich erwachsen war, angefangen mit Investieren. Das war dann doch erst der Fall nach dem Studium. Und ich glaube, das ist immer noch früh, aber eigentlich kann man auch schon während dem Studium ja mit ganz kleinen Geldern, mit 50 Franken schon anfangen zu investieren und so das Geld arbeiten zu lassen. Ich glaube, das kann man nie früh genug verstehen und selber ausprobieren.
Mhm, absolut, wow. Und eine Ausnahme, also direkt nach dem Studium Geld zu investieren, das auszuprobieren, das braucht fast ein bisschen Mut. Ich glaube, wir werden nachher noch über das Thema Investieren ein bisschen mehr sprechen. Es liegt ja auf der Hand, dass wir heute zusammen über Geld sprechen, genauer gesagt über Frauen und Geld. Und dazu gibt es natürlich in der Schweiz verschiedene Meinungen. Lena Schwertzmann aus unserem Team hat eine Auswahl für uns zusammengetragen.
Ich habe mich mal durch verschiedene Medien geklickt, um mir eine Meinung zu bilden, wie kompetent sich die Menschen in der Schweiz fühlen, wenn es um die eigenen Finanzen und um die Vorsorge geht. Und die folgenden Aussagen haben wir so als Kommentar auf der SRF News zum Thema Frauen und Finanzen gelesen. Frauen haben sich lange nicht getraut, die Finanzplanung an die Hand zu nehmen und Finanzberater haben sie halt auch lange als Dummchen behandelt. eine andere Aussage gesagt. Ich kenne ein Ehepaar, wo ausschließlich die Frau Finanzdienstmeisterin ist. Der Mann macht sich nichts daraus oder findet, sie könnte besser mit Geld umgehen. Auf jeden Fall hat auch das viel mit den Vorbildern in der Kindheit zu tun. Das ist spannend, weil doch viele jetzt in meinem Umfeld sind also Mitte 40 in Zürich lebend, beide auch am Arbeiten. Und doch ist ihnen das Gegenteil der Fall, dass sich schon eher der Mann um Finanzen, Steuern, Vorsorge etc. kümmert. Und dass für die Frauen jetzt eher gern abgegeben wird. Ein weiterer Kommentar von einem SRF-Beitrag tönt so: Bevor man Geld für die Zukunft investieren kann, sollte man zuerst haben. Das ist bei vielen jungen Familien nicht der Fall und ich denke, dass sich junge Personen nicht gross kümmern, was in 30 Jahren der Fall wird sein. Das sind zwar alles einzelne Stimmen und doch widerspiegelt sie, dass das Thema Finanzen nicht einfach eine Selbstverständlichkeit ist, insbesondere für Frauen.
Florence, laut Lenas Aussagen scheinen eigentlich Frauen die Finanzen gern ihre Partnerinnen zu überlassen. Ist Geld aus deiner Sicht Männersache?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, es ist häufig in den Köpfen so. Es ist ein bisschen die Wahrnehmung. Und das kommt natürlich auch vom kulturellen Background in der Schweiz, weil wir wissen ja, das Frauenstimmrecht wurde 71 eingeführt. Aber was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Frauen das erste Bankkonto alleine erst 1976 eröffnen konnten, ohne Erlaubnis vom Ehemann. Und dass erst 1988 in der Schweiz Frauen arbeiten durften, ohne Erlaubnis vom Ehemann. Also kulturell sind wir dort natürlich geprägt worden von diesem Thema, dass Männer mehr Verantwortung haben und mitreden dürfen. Und darum glaube ich, ist es mir wirklich extra ein grosses Anliegen, die Frauen zu unterstützen, weil ich glaube, ein Grund ist, dass Frauen sich ja generell weniger zutrauen. Das spüren wir auch in der Karriere. Wir trauen uns weniger zu, wir sind weniger selbstsicher, wollen viel mehr Kriterien erfüllen, um etwas tun zu können. Und das ist bei Finanzen und finanziellen Themen genau das Gleiche.
Es ist unglaublich, wie also unsere Mütter haben das noch erlebt, quasi, dass sie das nicht dürften. Also
nicht so lange her.
Es ist wirklich nicht so lange her. Du hast es auch erwähnt, Frauen trauen sich nicht, auch nicht ihre Finanzen in die Hände zu nehmen. Ist es auch deine Erfahrung? Ist es bei den Finanzen genau gleich?
Absolut. Also einerseits sagen das ja immer wieder Studien, auch bei Umfragen in der Schweiz kann man lesen, dass 40% der Frauen sagen, ich kenne mich nicht gut aus bei finanziellen Themen, Finanzthemen. Gleichzeitig erlebe ich das auch im privaten und im beruflichen Umfeld, dass Frauen häufig schneller sagen, ich verstehe das nicht, also kümmere ich mich darum. Es ist ein bisschen beides, sich nicht zutrauen und sich auch nicht interessieren. Und das führt dann dazu, was wir auch messen können, wie viele Frauen überhaupt ein Wertschriftendepot haben versus Männer. Die Zahl ist natürlich viel kleiner. Und dann, wenn sie angelegt sind, auch wie sie anlegen. Also es geht alles von den Zahlen, von dem, was ich sehe, ein bisschen in die gleiche Richtung.
Mhm. Wie legen Frauen an?
Wenn sie anlegen, sind sie viel vorsichtiger. Ein Teil davon hat damit zu tun, eben mit dem Vertrauen, was wir schon besprochen haben, aber auch damit, dass sie generell weniger Vermögen haben. Mhm. Und je weniger Vermögen man hat, umso weniger freies Vermögen, das man auf die Seite legen kann und investieren kann, umso vorsichtiger ist man oder Frau eben. Und weil Frauen ja weniger verdienen, weniger Vermögen haben, legen sie in der Regel vorsichtiger an.
Mhm. Und ist das eine Erfolgsstrategie? Funktioniert das besser als
langfristig? Es hängt natürlich immer vom Zeitrahmen ab und von der persönlichen Situation. Aber ganz grundsätzlich ist es langfristig natürlich die schlechtere Strategie, weil wenn man genug Zeit hat, 10, 20, 30 Jahre Zeit hat, dann ist eine risikoreichere, aktienlastigere Anlagestrategie immer besser.
Genau, also diese Welt vom Private Banking ist eine sehr spannende, finde ich. Also erzähl uns so ein bisschen hinter den Kulissen, wie läuft so ein Gespräch mit einem Kunden, Kundin ab? Gibt es Frauen, oder sind die Mehrheit deiner Kunden Männer?
Je vermögender die Kunden sind, umso männerlastiger wird die Kundschaft. Das können wir feststellen. Ich glaube, das wird sich ändern, weil wir wissen ja auch aus Studien für die Schweiz und global gesehen, dass das Vermögen von Frauen überproportional zunimmt zum Männervermögen. Trotzdem ist die Realität immer noch so, je vermögender, umso männerlastiger. Das heißt aber nicht, dass die Frauen glücklicherweise, heißt das nicht, dass sie sich nicht involvieren. Wir haben immer mehr, das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren stark verbessert, immer mehr das Ehepaar im Sitzungszimmer und wir können dann auch beide beraten als Einheit und als Familie, noch besser natürlich auch mit den Kindern zusammen. Und das hat sich schon positiv verändert, dass der Entscheid, die Entscheidung dann auch zu Hause im Familienkreis gefällt wird oder als Ehepaar, das hat sich auch verändert im Positiven. Das ist für uns ganz wichtig, oder, dass wir voll die gemeinsamen Entscheide beeinflussen, mitgestalten und mitberaten können.
Mhm, absolut. Es ist schön zu hören, dass es doch einen Fortschritt gibt. Mhm. Sehr gut. Also wir haben von Lena vorher verschiedene Aussagen gehört, die beschreiben so die gängigen Vorstellungen in der Schweiz. Aber haben diese Vorstellungen tatsächlich eine wissenschaftliche Basis? Was sagen die Fakten? Alexandra Rina aus unserem Team hat diese für uns zusammengestellt.
Frauen verdienen in ihrem Leben 43% weniger als Männer. Das schlägt sich auch in der Altersvorsorge nieder. So zahlen Frauen weit weniger in ihre Pensionskasse ein. Deshalb sind über 2/3 der Frauen im Rentenalter finanziell abhängig. 58% aller erwerbstätigen Frauen in der Schweiz arbeiten Teilzeit. Bei den Männern sind es nur 19%. Hinzu kommt, dass bei den Frauen über 1/5 in Kleinpensen unter 50% arbeiten. Der Hauptgrund für Teilzeitentscheide ist die Kinderbetreuung. Heirat ist keine Garantie für ein Alter ohne finanzielle Sorgen, denn fast 40% aller Ehen werden in der Schweiz geschieden und beide Partner müssen nach einer Scheidung selber für sich aufkommen.
Diese eine Zahl schockiert mich immer, wenn ich sie höre. Frauen verdienen 43% weniger als Männer. Wie kommt es dazu?
Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen für uns Frauen ist, dass wir mit unseren Entscheidungen, die wir im Leben an verschiedenen Momenten treffen, dass wir das mit beeinflussen. Es hat also nicht damit zu tun, dass wir keinen Equal Pay haben und nicht die gleichen Löhne für die gleiche Arbeit bekommen. Das gibt es auch, aber in viel kleinerem Ausmaß. Sondern es hat wirklich vor allem damit zu tun, was für eine Ausbildung wir wählen, was für ein Studium, was für einen Beruf. Dann, wenn wir anfangen zu arbeiten, welche Rolle in einem Unternehmen wir einnehmen. Es gibt Rollen, die sind besser bezahlt als andere. Es gibt Sektoren, Industrien, die sind besser bezahlt als andere. Und dann das Dritte ist natürlich die Teilzeitarbeit. Das wurde auch erwähnt und das ist ein Riesenfaktor, weil wenn so viele Mitarbeiterinnen auf ein tieferes Pensum gehen, wenn sie Mütter werden und dann auf diesem tieferen Pensum bleiben und nicht wieder aufstocken, dann ist es ganz schwierig, Karriere zu machen. Und Karriere zu machen bedeutet natürlich auch mehr Einkommen.
Natürlich, also die Entwicklung des Lohns, oder, ist eine bessere, wenn man nicht Teilzeit arbeitet und dran bleibt.
Und mir ist es wirklich ein Anliegen, das ist meine Mission, ist es, die Frauen immer wieder darauf anzusprechen, wo ich kann, auch junge Mädchen in Bezug auf die Ausbildung und das Studium, was sie wählen, dass sie sich nicht nur dafür interessieren, was ihnen am meisten Spaß macht, sondern dass es auch eben ein Kriterium sein sollte, was dann auch die beruflichen Möglichkeiten sind.
Mhm, absolut, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich möchte kurz bei der Teilzeit bleiben, weil so ist ein Satz, den ich sehr oft höre, meine Tochter ist jetzt in diesem Alter, wo ihre Freundinnen anfangen zu heiraten, Kinder zu bekommen, und sie sagen mir, ja, ich bleibe zu Hause, weil es ist sowieso, mein ganzer Lohn wird sowieso an die Kinderkrippe gehen. Ist das finanziell besser, zu Hause zu bleiben und nicht für die Kinderbetreuung zu bezahlen?
Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du aufbringst, weil das höre ich auch ganz, ganz oft von jungen Mitarbeiterinnen. Ich habe ja Söhne, keine Töchter, von denen höre ich es noch nicht. Und ich finde, dort wird einfach zu kurzfristig gedacht und vor allem wird falsch gerechnet. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass kurzfristig die Krippenkosten in der Schweiz sehr hoch sein können. Auch die Nanny, wenn es eine hat, ist sehr teuer. Aber das ist nur auf einen kurzen Zeitraum gerechnet. Und auf längere Zeit, wir haben in der Zürcher Kantonalbank haben wir diese Berechnung bis zur Pensionierung gemacht und haben auch die Faktoren mit einbezogen, wie eben absolute Lohneinbußen, relative Lohneinbußen durch entgangene Karrieremöglichkeiten, weniger Einzahlungen in Pensionskasse, weniger in AHV. All diese Faktoren haben wir aufgerechnet über das Berufsleben und gegengerechnet mit den doch teuren Krippekosten. Und ein Beispiel im Kanton Zürich hat für uns dann aufgezeigt, wenn eine Person in Kanton Zürich auf einer Regierungsposition ist, beim Staat arbeitet, mit einem Lohn von 90.000 Franken, dann hat diese Person mit Teilzeit Krippenkosten 500.000 über viele Jahre gerechnet. Im Endeffekt, also wirklich übers Berufsleben hinweg, ist der Unterschied netto, trotz Krippenkosten über 500.000 Franken über Jahre, ist die Person im Nettoeffekt 1,6 Millionen schlechter gestellt als,
wow,
als mit Vollzeit weiterarbeiten.
Wow, das ist eine schockierende Zahl. Und diese Berechnung kann man übrigens auf der Advance-Webseite nachlesen und die ganzen Details auch sehen. Es gibt auch ein Video auf der Advance-Webseite, das genau diese Berechnung beschreibt. Also was du sagst, Florence, ist, es lohnt sich finanziell langfristig auf jeden Fall weiterzuarbeiten.
Genau.
Und nicht Teilzeit oder ganz zu Hause zu bleiben, ja, um die Kinder zu betreuen.
Ich sage nicht, dass Teilzeit schlecht ist. Ich sage, dass Teilzeit Konsequenzen hat. Und das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und natürlich kann man eine Weile Teilzeit arbeiten. Es dauert einfach dann häufig zu lange. Wir stellen ja fest, dass häufig die Mütter dann nicht mehr voll zurückkehren ins Arbeitsleben. Also die langfristigen Konsequenzen mal ausrechnen lassen, ist sehr, sehr wertvoll. Und ganz nebenbei, es geht ja nicht nur um Geld. Es geht ja auch darum, ob einem die Arbeit Spaß macht. Und ich persönlich finde, je mehr Verantwortung man übernehmen kann oder Frau, umso mehr man eben arbeitet und dabei ist und mit beeinflussen kann, was in der Firma geschieht, umso mehr Spaß macht doch der Job.
Oh, ich bin sehr einverstanden. Du bist selber Mutter, hast du vorher erwähnt. Hast du also nie daran gedacht, Teilzeit zu arbeiten, um die Kinder zu betreuen?
Absolut nicht, nein. Mir war immer klar, mein Job macht mir so viel Spaß, ich will das weiterführen. Ich muss persönlich aber sagen, gestehen, ich habe auch eine andere Ausgangslage gehabt, weil ich war im Ausland, als meine Kinder geboren sind. Ich war in Australien beim ersten und in Hongkong beim zweiten Sohn. Und im Ausland ist die Sicht auf dieses Thema eine total andere. Ich glaube, wir diskutieren hier vor allem über ein Schweizer Thema, ein kulturelles Thema. Und im Ausland war das dann auch wie normal oder völlig natürlich, dass ich wieder zurückkomme zu 100%.
Mhm, absolut. Teilzeit ist ein Phänomen in deutschsprachigen Ländern, ein bisschen in Holland, aber in anderen Ländern gibt es das kaum. Du hast vorher über Vorsorge auch gesprochen, ein sehr wichtiges Thema. Wenn man jung ist, denkt man nicht so viel daran. Wenn man aber sich nicht darum kümmert, wenn man jung ist, oder hat man eventuell ein Problem, wenn man plötzlich mit 50 merkt, oh, das Geld reicht nicht. Was ich sehe, ist, dass Frauen sich kaum mit dem Thema auseinandersetzen. Wie kann man das ändern?
Ich glaube wirklich, der erste Schritt ist Bewusstsein schaffen. Aufzeigen, dass wenn Geld auf dem Konto bleibt, dann frisst uns die Inflation das Geld weg. Nur schon dieses Verständnis, dass Sparen auf dem Konto eigentlich nicht ausreicht, das ist eine Erklärung, die noch zu wenig verbreitet verstanden wird. Und dann das Zweite ist, man muss nicht alles verstehen. Frau muss nicht alles im Detail verstehen. Es gibt auch genug Expertinnen und Experten. Also jemanden finden, eine Person, eine Bank des Vertrauens und dann einfach starten. Und das heißt, man kann auch schon mit 50 Franken pro Monat starten. Es ist eigentlich keine Frage des Vermögens und der Summe, sondern es geht mit sehr wenig Geld. Also das Wichtigste ist, sich überlegen, wie viel kann ich auf die Seite legen, ein Budget machen und dann starten, so früh wie möglich. Ein gutes Beispiel in der Schweiz ist ja die dritte Säule, weil die haben wir ja dann für Jahrzehnte parkiert, brauchen wir nicht unbedingt. Dort lohnt es sich sehr, sehr wohl, auf höhere Aktienquoten zu setzen, weil es eben genau gerade so langfristig investiertes Geld ist.
Genau, du sagst jetzt, man muss einfach starten oder eine Vertrauensperson finden und einfach das Thema ansprechen. Ich erinnere mich an meiner ersten Erfahrung mit einem Finanzspezialisten. Ich saß da in diesem Raum und dann ist ein Herr gekommen und dann hat er angefangen mit irgendwelchen Finanzterms oder um sich zu schlagen. Ich erinnere mich, ich bin ganz klein aus diesem Raum am Schluss gegangen, total frustriert. Ich habe gesagt, nein, das ist nichts für mich oder diese Finanzwelt. Was hättest du mir empfohlen? Was sollen Frauen anders sehen und anders tun?
Ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir schon sehr viel weitergekommen sind im Banking. Als du begonnen hast, da gab es wahrscheinlich eben nur männliche Banker und das war sehr nicht auf einfache Art und Weise vermittelt worden. Heutzutage hat man ja ganz viele Podcasts wie diesen. Wir haben Informationen in Social Media, auf dem Internet. Wir haben aber auch Banken, die sich viel mehr Mühe geben, die Dinge einfach zu erklären und einfach zu den Menschen zu bringen, als Beispiel Frankly. Und das hilft natürlich heute. Was ich dir geraten hätte damals, wäre einfach, such dir noch jemand anderen, bis du eine Person findest, die deine Sprache spricht. Mhm. Ja, man muss sich natürlich, um eine Position des Vertrauens, eine Beziehung aufzubauen des Vertrauens, muss man natürlich mit der anderen Person irgendeine gemeinsame Sprache finden. Und wir achten sehr darauf, das ist für mich ganz wichtig, dass wir in der Mitarbeiterbelegschaft, dass wir unterschiedliche Menschen haben, unterschiedliche Persönlichkeiten und Werdegänge, damit wir all diese verschiedenen Kundinnen und Kunden abdecken können und wirklich auch eine gemeinsame Sprache finden. Das ist das eine, die Person. Und das andere ist Ausbildung. Wir bei der Zürcher Kantonalbank, aber auch viele andere Banken bilden Frauen auch spezifisch aus, wenn das gewünscht wird. Es gibt auch von uns Webcasts von Frauen für Frauen. Es gibt Anlässe von Frauen für Frauen. Da machen wir und andere heutzutage schon sehr viel.
Mhm. Würdest du sagen, es ist schwierig, sich über Finanzen ein gutes Bild zu machen?
Ich glaube persönlich natürlich nicht. Ich verstehe aber, dass es Barrieren gibt. Ich verstehe, dass es eine Person einschüchtern kann. Und darum einfach mit kleinen Dingen starten und mit wirklich wenigen Leuten mal versuchen, darüber zu reden. Die Jungs reden auch darüber, die Männer untereinander am Stammtisch oder meine Jungs mit den Kollegen. Also vielleicht einfach bewusst sich mal vornehmen, ich rede jetzt mehr darüber, ich hole mir ein paar Tipps. Ich suche mir eine Person, auf die ich vertrauen und zählen kann. Und dann, es kommt auch mit, wie alles im Leben, je mehr Übung macht der Meister, oder? Je mehr man es ausprobiert und sich ein bisschen damit befasst, umso einfacher wird es.
Ja, absolut. Und ganz viele Fragen stellen, auch wenn man irgendetwas nicht versteht, Fragen stellen. Jetzt aber, um das zu tun, braucht es so ein bisschen ein Mindset-Change. Mhm. Oder man muss sich interessieren, man muss den Mut haben, das zu machen. Wie kommt man dazu? Wie erreicht man diesen Mindset-Change, dass Frauen sich auch über diese Themen interessieren?
Ich sage auch allen Männern in der Bank und im Privaten, dass sie die Frauen mitnehmen sollen auf dieser Reise und ansprechen sollen, Töchter, Nichten, Ehefrauen, eben motivieren sollen und erklären sollen, das Wissen weitergeben. Im Endeffekt ist es aber auch emotional. Wir sind ja auch oft motiviert durch emotionale Themen. Und das geht manchmal vergessen. Es geht darum, Lebensträume zu erfüllen. Es geht nicht nur darum, was will ich später bei Pensionierung erreichen, sondern schon auf dem ganzen Lebensweg. Will ich mir irgendwann ein Eigenheim leisten können? Will ich mir eine schöne Reise leisten? Will ich irgendwann mal in die Antarktis oder was auch immer? Verschiedene Lebensträume brauchen in der Regel Geld. Unterschiedlich viel Geld. Und das aufzubauen, das Vermögen aufzubauen, um sich diese Träume zu erfüllen, eben in Unabhängigkeit, als Frau unabhängig, nicht damit rechnend, dass man auf einen Ehepartner zählen kann, weil wir gehört haben, die Scheidungsquote ist hoch. Sich diese Träume vor Augen zu führen und dann zu überlegen, wie erreiche ich das, das muss doch eine gute Motivation sein, sich zu kümmern.
Und du hast es mehrmals gesagt, finanzielle Eigenständigkeit ist wichtig. Mhm. Also für mich war das einer der wichtigsten Gründe, wieso ich immer arbeitstätig war. Aber was ich in der Schweiz höre, ist, in der Schweiz arbeiten die Frauen nicht, weil man es sich leisten kann. Mhm. Und ich denke mir immer, wer kann sich denn leisten, finanziell abhängig zu sein?
Genau.
Oder war für dich auch sehr wichtig, denke ich.
Absolut. Und ich glaube wirklich, wie du genau sagst, natürlich kann man es sich leisten mit einem Lohn, meistens oder häufig. Aber das ist nicht unabhängig. Das ist wirklich der springende Punkt. Das ist sehr kurz gedacht. Und ich glaube, das hat auch wieder kulturelle Hintergründe, weil das Scheidungsrecht und die Bundesgerichtsurteile waren ja bis vor kurzem immer sehr stark für die Frau ausgerichtet, dass sie ab einem bestimmten Alter, wenn die Scheidung dann kam, Mitte 40, eigentlich finanziell ausgesorgt hatte. Das System war ja auch so, dass das wahr war. Es brauchte die Unabhängigkeit nicht, weil das Geld war ja dann da durch den geschiedenen Ehepartner. Und die Realität ist jetzt eine andere. Das Bewusstsein zu schaffen bei Frauen, dass das nicht mehr so ist und sie dann plötzlich Mitte 40 oder Anfang 50 total für sich selber sorgen müssen, mit einer Lebenserwartung von 30 Jahren plus oder 40 Jahren plus, das ist etwas, was noch nicht überall angekommen ist. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Nicht können wir es uns heute leisten als Familie, sondern kann ich es mir dann später auch noch leisten, wenn mal etwas schief geht. Mhm. Und ich glaube, das kommt erst langsam in den Köpfen an.
Genau. Ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, bei all diesen Lebensentscheidungen auch die finanziellen Konsequenzen zu denken. Genau. Zurück zur finanziellen Eigenständigkeit. Persönlich für dich, was bedeutet das?
Es bedeutet die totale Freiheit. Ich glaube, das höchste Gut ist, wenn man Frau frei entscheiden kann, wenn man mutig sein kann, wenn es nicht darauf ankommt, eben auf eine andere Person hören zu müssen. Das ist doch das Beste, wenn ich entscheiden kann, was mir gefällt, was mir Spaß macht. Und dafür braucht es meistens Geld. Und das will ich selber haben. Da will ich alleine entscheiden können.
Wow, gefällt mir sehr gut. Am liebsten würde ich jetzt applaudieren. Also, um das Gespräch langsam abzuschließen, was sind deine drei konkrete Tipps an Frauen, damit ihre Finanzen wortwörtlich durch die Decke gehen?
Der erste Punkt ist, sich ein Budget machen, sich überlegen, was brauche ich an Ausgaben und was brauche ich nicht von meinem Einkommen oder meinem Vermögen. Das Geld, das man nicht braucht, Frau nicht braucht, für einen bestimmten Zeithorizont, das dann als zweiten Schritt unbedingt anlegen. Egal wie, einfach etwas tun. Am besten mit einem höheren Aktienanteil, ist natürlich abhängig vom Alter, aber anlegen, Vertrauen darauf, dass das langfristig einen Wert generiert. Und der dritte Punkt ist dann, keine Angst haben, nicht jeden Tag draufschauen, nicht die Strategie wieder ändern wollen, wenn in den Zeitungen steht, es gibt jetzt gerade eine Korrektur an der Börse. Das ist immer kurzfristig. Ganz wichtig ist die Langfristigkeit, der langfristige Plan, das langfristige Ziel verfolgen und einfach diese Volatilität versuchen zu ertragen. Dann kommt es ganz sicher im langfristigen Gut.
Das klingt alles so einfach, ja. Wenn du das so erzählst. Gefällt mir sehr gut. Es ist aber auch einfach. Also das ist einer von den Punkten, den ich von unserem Gespräch mitnehme. Es ist eigentlich alles nicht so kompliziert. Man kann reinkommen, man kann sich informieren und man kann gute Entscheidungen über die eigenen Finanzen
treffen. Darf ich noch ganz kurz eine Ergänzung? Ist auch noch, ich bin ja Expertin, offiziell, weil ich Bankerin bin und in einer langjährigen Karriere im Banking. Und trotzdem sage ich, ich verstehe nicht alles und ich muss nicht alles verstehen. Und ich glaube, das ist vielleicht noch ein Zusatzpunkt explizit für Frauen. Wir müssen nicht alles verstehen. Es geht darum, dass wir eine Strategie umsetzen mit Expertinnen und Experten und selber ist es nicht nötig, die Expertin oder der Experte zu sein.
Sehr, sehr wichtig. Also den Punkt behalten wir auch als Schlussfolgerung. Man muss nicht alles verstehen. Und für diejenigen, die doch mehr Informationen brauchen über das Thema, wir haben uns ja zusammengetan, die Zürcher Kantonalbank und Advance, um dieses Thema anzugehen. Wir haben auf der Advance-Webseite sehr viele Informationen, sehr viele Ressourcen für für diejenigen, die starten möchten. Und ich möchte speziell auf eine App hinweisen, die heißt Cash or Crash. Die ist kostenlos, die findet man auch auf unserer Webseite. Und mit dieser App kann man, beziehungsweise Frau, ausrechnen, was sind die langfristigen finanziellen Konsequenzen von Lebensentscheidungen. Zum Beispiel, wie viel wird es mir kosten, wenn ich eine Zeit lang Teilzeit arbeite. Florence, das war jetzt ein sehr spannendes Gespräch. Herzlichen Dank, dass du hier warst.
Danke, liebe Alkestis, war toll.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkestis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advance gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.